Wir kommen nun zu den 7 Bundesschlüssen und Heilszeiten der Bibel. Ich glaube, wir haben schon jetzt ganz Wichtiges heute Morgen gelernt. Und ich möchte jetzt zu den 7 Bundesschlüssen und Heilszeiten kommen. Der Begriff Heilskörperschaften finden wir den Begriff ja auch so in der Bibel nicht. Ich habe ihn uns aber erklärt. Der Leib Christi ist auch eine Beschreibung für eine Personenkörperschaft, eine geistliche Personenkörperschaft. Ist also nicht so weit hergeholt. Und wir kommen jetzt zum Begriff Heilszeiten, der auch in der Heiligen Schrift in dieser Form so nicht vorkommt. Aber die Zusammenhänge der Bibel zeigen, dass etliche Aussagen und biblische Texte reden eindeutig von bestimmten Zeitabschnitten innerhalb des Heilshandelns Gottes. Wir werden gleich einige Bibelstellen dazu aufschlagen. Also etliche Bibelstellen sprechen eindeutig von verschiedenen Zeitabschnitten innerhalb der gesamten Heilsgeschichte und Menschheitsgeschichte Gottes. Evolutionstheorie hat ja keine wissenschaftliche Grundlage. Die Bibel spricht von 7 einzelnen Abschnitten von rund 1000 Jahren, von der Schöpfung bis zur Vollendung. Und diese Heilsgeschichte ist eben eingeteilt in 7 einzelne Abschnitte, in denen Gott unterschiedlich handelt mit den Nationen allgemein, mit Israel und mit der Gemeinde sehr unterschiedlich differenziert. Wir können deshalb dieses System sehr gut erfassen, weil jede Heilzeit mit einem Bundesschluss beginnt. Und jede Heilzeit endet in einem Gericht. Und dieses System lässt sich ganz klar an der Bibel ablesen. Jede Heilszeit, jeder einzelne Abschnitt der Heilsgeschichte beginnt mit einem Bundesschluss. Und ein Bundesschluss ist sozusagen das juristische Grundgesetz. Gott schließt einen Bund mit einer bestimmten Personengruppe, mit einer Personenkörperschaft. Und in diesem Bundesschluss legt er die Gesetzmäßigkeiten fest, gemäß derer er jetzt zukünftig mit dieser Personengruppe handeln wird. Verstehen wir das? Ich sage es noch einmal. Jede Heilzeit beginnt mit einem Bundesschluss. Das ist sozusagen die Grundgesetzlegung für die kommende Epoche der Heilszeit. Und in diesem Bundesschluss werden die Bedingungen von Gott festgelegt, wie er für eine bestimmte Zeit mit dieser speziellen Personengruppe, mit welcher er diesen Vertrag geschlossen hat, konkret handeln wird, gehandelt hat oder auch noch in der Zukunft handeln wird. Und das ist ganz klar abzulesen an der Bibel, wie wir dann heute Abend, heute Nachmittag beginnend mit den ersten Heilzeiten, die werden wir detaillierter auch betrachten, können wir das sehen. Und jede Heilzeit endet dann auch mit Gericht. Diese Grafik haben wir auch alle hinten dabei. Die Heilzeiten und Bundesschlüsse der Bibel. Die Zeit Unschuld, Gewissen, Zeit menschlicher Obrigkeit, die Zeit der Verheißung, Zeit des Gesetzes, die Zeit der Gemeinde, die Zeit des Königreiches mit den entsprechenden Bibeltexten oben drüber, die sich mit diesen Heilzeiten beschäftigen. Und da finden wir dann eben von wann bis wann diese Heilzeiten gelten, was der Bundesschluss war und wie sich das Gericht äußerte am Ende der Heilzeiten. Eigentlich ist dieses System noch komplizierter. Wir haben das um der Vereinfachung willen so eingeteilt, weil zum Beispiel die Zeit der Verheißung, die Gott den Vätern gab, nicht aufhörte während der Zeit des mosaischen Gesetzes, sondern parallel weiterlief bis in die Zeit der Gemeinde hinein. Also es ist eigentlich ein noch komplizierteres, verschachtelteres System, aber damit wir das besser verstehen, haben wir einfach diesen Schnitt gezogen. Die einzelnen Bundesschlüsse beginnen eine neue Heilzeit und die Heilzeit endet dann in einem Gericht. Jetzt wollen wir einige Stellen, besonders aus der paulinischen Theologie, betrachten, wo Paulus ganz klar von diesem System spricht. Wir schlagen erstmal auf Kolosser Kapitel 1, Vers 26. Kolosser Kapitel 1, Vers 26. Jetzt ist es, wäre es hilfreich, wir würden ein bisschen neutestamentliches Griechisch kennen, aber ich werde uns einige Begriffe nennen. Mithilfe des Sprachschlüssels, zum Beispiel der Elberfelder Bibel, der Sprachenschlüssel, der da mit drin ist, kann man diese Dinge nachvollziehen. Ich bin in der Lage, mithilfe eines hebräischen Wörterbuches oder dem Alten Testament in Hebräisch, und Wesenius ist ein ganz spezielles Fachwerk, wo man diese hebräischen Begriffe auch nachlesen kann, doktere ich mich dann auch manchmal durch alttestamentliche Texte hindurch. Und jetzt werden wir einige griechische Begriffe kennenlernen, die Paulus benutzt, die genau das bestätigen, was wir bisher gesagt haben. Ich lese also erstmal Kolosser Kapitel 1, Vers 26. Paulus spricht von dem Geheimnis der Lehre der Gemeinde aus Juden und Heiden, macht der Textzusammenhang deutlich. Und er spricht das Geheimnis, das verborgen war, seitdem es Weltzeiten und Geschlechter gibt, das jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Paulus spricht von einem Mirakel im Griechischen, von einem verborgenen Geheimnis. Und er sagt, mir ist es gegeben, Epheser Kapitel 3, Kolosser 1 und 2 wird das deutlich. Paulus sagt, mir ist es gegeben, als Apostel für die Nationenvölker, ein Geheimnis zu offenbaren. Ein Geheimnis, das Gott seit Schöpfung oder vor der Schöpfung bereits festgelegt hat. Und das ist über viele Zeiten der Heilsgeschichte noch nicht geoffenbart worden. Es ist das Geheimnis der Lehre über die Gemeinde aus Juden und Heiden. Und Paulus sagt, dieses Geheimnis, diese Ekklesiologie des neuen Bundes, die war verborgen in Gott in den vorherigen Weltzeiten. Und er gebraucht hier den Begriff Aionos, der tatsächlich bedeutet verschiedene Abschnitte der Heilsgeschichte. Und jetzt aber ist dieses Geheimnis der Gemeinde den Heiligen geoffenbart worden. Das sind Stellen, die lesen wir bei der Bibellese normalerweise nicht bewusst. Aber das ist schwierige paulinische Theologie, die wir begreifen müssen. Und Paulus sagt mit anderen Worten, es gab in der Heilsgeschichte bereits verschiedene Äonen, verschiedene Abschnitte der Heilsgeschichte. Und da verfolgte Gott bereits einen Plan, ohne ihn zu verraten. Ohne ihn in den vorherigen Geschlechtern zu verraten, ohne diesen Plan, den er im Hinterkopf hatte, in den vorherigen Heilszeitabschnitten hat er geschwiegen, hat er nichts gesagt. Und dann sagt Paulus, und jetzt habe ich als Jude, als jüdischer Schriftgelehrter, eine besondere Offenbarung bekommen. Paulus spricht, ich habe Offenbarungen wie die Propheten des Alten Testamentes. Er war ja Jude und Gott offenbart auch nur durch Juden und nicht durch heidnische Propheten. Und Paulus sagt, mir ist das Geheimnis der Gemeinde jetzt kundgetan worden und jetzt verkündige ich das unter allen Heidenvölkern und ich gebiete, dass alle Völker meinem Evangelium gehorsam sind und an Christus glauben. So formuliert er im Römerbrief. Unvorstellbar, nicht wahr? Er gehört zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der Menschheitsgeschichte. Durch ihn sind Milliarden von Menschen zum Glauben an Christus gekommen. Durch das paulinische Evangelium der Glaubensgerechtigkeit. Und Paulus sagt, das war ein Geheimnis, dass Gott die Heidenvölker nehmen wollte und mit ihnen auch etwas ganz Neues machen wollte. Das war zur Zeit Israels noch nicht bekannt. Das war zur Zeit vor der Sintflut noch nicht bekannt. Und jetzt ist das erst durch mich geoffenbart worden und ergänzend durch andere Apostel, damit die Heidenvölker dieses Geheimnis jetzt kennenlernen. Und das ist eine wichtige Aussage von Paulus. Er spricht also hier von vorausgegangenen Zeitaltern, die schon abliefen, bevor die Zeit der Gemeinde von Gott verwirklicht wurde. Wir lesen Epheser Kapitel 1, die Verse 9 bis 10. Und ich sagte ja gerade schon mal, Leute, ihr müsst den Römerbrief kennen. gut kennen vom Inhalt. Ihr müsst den Epheserbrief kennen. Das sind die zentralen dogmatischen Briefe des Neuen Testamentes. Und dann ergänzt durch andere Schriften, durch den Hebräerbrief, eine klasse Auslegung des gesamten AT. Und diese Briefe müssen wir kennen. Epheser Kapitel 1, ich lese die Verse 9 bis 10. Da sagt Paulus ähnliche Gedanken. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Entsprechend dem Ratschluss oder Plan, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in Christus, ergänze ich. Und dieser Plan sollte zur Ausführung kommen, in der Fülle der Zeiten alles unter ein Haupt zusammenzufassen, in dem Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Alles in Christus zusammengefasst, was ist das? Das ist die Personenkörperschaft des Leibes Christi, wo alle Glaubenden aus allen Völkern durch den Heiligen Geist zusammengeschlossen werden zu einer geistlichen, unsichtbaren Personenkörperschaft im Gegensatz zu der irdischen, sichtbaren Körperschaft des Volkes Israel. Das sind wir, die wir Jesus haben, das zweite erwählte Gottesvolk neben Israel aus allen Nationen. Und auch Paulus sagt hier im Epheserbrief, er hat uns jetzt dieses Geheimnis, das eben in Gottes Kopf schon vorgedacht war, wie Paulus formuliert, das schon vor der Schöpfung bestand, bereits vor der Schöpfung plante Gott, bevor Israel existierte, bevor die Schöpfung überhaupt existierte, plante Gott, in der Schublade liegt ein Plan. Der wird in einigen tausend Jahren Menschheitsgeschichte verwirklicht. Er wird in Gang gesetzt durch meinen Erlöser, den ich sende, Christus. Und das ist der Plan, ein neues Volk zu schaffen aus allen Völkern der Zeiten. Und Paulus sagt, dieser Plan, dass eine Gemeinde gebildet werden sollte, sollte verwirklicht werden in der Fülle der Zeiten. Und es wird hier ein griechischer Begriff gebraucht, plerō. Das bedeutet einfach, etwas voll machen und bis es voll ist und nichts mehr reinpasst, das ist plerō. Es ist voll, es ist alles gesagt, es gibt keine Offenbarungen mehr, es ist alles abgeschlossen. Und so können wir das Füllen eines Glases mit der Entwicklung der Heilsgeschichte vergleichen. Mit der Schöpfung beginnt alles. Dann kommen die ersten Abschnitte, das Handeln mit der ersten Menschheit, die Sintflut, die Erzväter Abrahams, die Zeit vor der Sintflut, die Zeit Israels. Und alles zielt auf ein Ziel, das Glas voll zu machen, bis nichts mehr reingeht. Und Paulus sagt dann, wenn der Bedarf erfüllt ist und die Vorplanungen abgeschlossen sind, die verschiedenen Vorplanungen in verschiedenen Abschnitten der Heilsgeschichte, dann schicke ich den, der zum Heil kommen wird für alle Völker auf Erden, wenn die bedarfsbefriedigende Vorplanung abgeschlossen ist, dann wird der kommen, der zum Heil für alle Völker auf Erden wird. Und so spricht Paulus eben auch hier von einem Heilsplan, von einem verborgenen Heilsplan, der zur Fülle nach dem Abschluss einer langjährigen Vorplanung zur Erfüllung gebracht werden sollte. Und so spricht er hier auch von diesem vorausschauenden göttlichen Planen im Laufe der Heilsgeschichte. Und wir lesen noch den Kapitel 2, Vers 7. Da wird noch ein weiterer Begriff benutzt, damit er, Gott, in den kommenden Weltzeiten, hier wird wieder der Begriff Kairos gebraucht, bedeutet auch Zeiten und Zeitabschnitte. Und Paulus spricht davon, es gibt auch noch kommende Zeiten. Er hat also in vergangenen Zeiten etwas vorbereitet, systematisch geplant, bis es verwirklicht werden konnte. Und dann setzt noch weitere Zeiten ein nach dem Kommen des Christus, die Zeit der Gemeinde, die Zeit des Millenniums, des tausendjährigen Reiches und dann der neue Himmel und die neue Erde und neue Schöpfung in Ewigkeit. Da stehen also auch noch Zeitabschnitte aus. So finden wir also in diesen Epheser-Texten drei wichtige griechische Begriffe. Einmal, Gott spricht von der Ökonomia, das bedeutet die Organisation und die Verwaltung und die Steuerung von Zeit- und Prozessabläufen. Ökonomie bedeutet organisieren, verwalten, die Mittel und Personen, die mir zur Verfügung stehen, sinnvoll einsetzen und die Zeit, die Entwicklung steuern zu einem bestimmten Ziel. Prozessabläufe und Zeitabläufe koordinieren, um ein bestimmtes wirtschaftliches Ziel zu erreichen. Das läuft in jeder Bank, das läuft in jedem Wirtschaftsunternehmen so. Und Paulus spricht davon, es musste erst ein Plerouo erfolgen, eine Bedarfsbefriedigung musste erreicht werden, musste zum Abschluss gebracht werden, bevor er kommen konnte, der über die ganze Zeit verheißen wurde, der Heilsbringer für alle Völker auf Erden. Und so spricht Paulus auch hier von eben verschiedenen Zeitabschnitten. Wir gehen in Epheser Kapitel 3, die Verse 3 bis 8, Kapitel 3, 8 bis 9. Ich bin etwas irritiert durch das Kratzen. Epheser Kapitel 3, die Verse 8 bis 9. Da sagt Paulus wieder ähnliche Gedanken, Epheser 3, ab 8. Mir, dem Allergeringsten unter den Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und jetzt fängt ein Übersetzungsproblem an bei mir. Um alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die als Geheimnis von Ewigkeiten in Gott verborgen war. So wird hier in der neuen Schlachter, in der revidierten Schlachter-Übersetzung Kunstmiserabel übersetzt. Ich liebe meine alte Schlachter, aber die war so zerschlissen, die kann man nicht mehr benutzen. Meine Frau hat immer noch die alte, die ist besser. Die Elberfelder ist da auch besser. Es heißt nämlich folgendermaßen vom Griechischen her. Mir, dem Allergeringsten unter den Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und alle Heidenvölker, also ergänze ich, zu erleuchten, welches die Ökonomie ist in der Heilsgeschichte, die als Geheimnis von den Ewigkeiten her zunächst einmal bei Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus, damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Ekklesia kundgetan werden soll, was für ein wunderbares Geheimnis sich da jetzt entfaltet in dem Wunderwerk der Gemeinde Gottes aus Juden und Heiden. Paulus benutzt hier wieder den Begriff Ökonomia. Er redet also hier von einer speziellen Haushaltung der Heilsgeschichte, der Zeit der Gemeinde aus Juden und Nationen. Und ich sage das noch einmal, Gott ist nicht nur ein perfekter Jurist, Gott ist ein perfekter Ökonom. Vom Sündenfall an, und der Plan war ja letztlich schon vor der Schöpfung festgelegt, sagte Paulus, weil Gott es voraussah, was passieren würde, von der Heilsgeschichte an begann Gott, ich habe einen Plan fertig. Ich werde jetzt schauen im Laufe der Menschheitsgeschichte, wie die Menschheit sich entwickelt, wie die Kulturen sich über die Erde verbreiten, auch nach der Sintflut. Wo finde ich Mitarbeiter für den Plan, die ich rekrutieren kann, die ich rufen kann? Komm, diene mir, lebe mit mir, glaube an mich. Dann nehme ich die, dann überlege ich, was haben die für finanzielle Möglichkeiten? Wo liegen ihre Fähigkeiten? Da ist ein Mann namens Noah, ein wohlhabender Mann. Er ist in der Lage, ein Milliardenprojekt durchzuführen, eine Arche über 100 Jahre zu bauen, hunderte von Mitarbeitern anzustellen, das Material zu kaufen, zu produzieren und vorzubereiten. Diese Leute plane ich ein. Dann überlegte er weiter, wie gehe ich weiter vor? Er findet einen Mann in Ur in Chaldäa, Abraham, komm. Er kommt, ich mache dich zu einem Stammvater vieler Völker. Seine Kinder werden geboren, Jakob kommt, hör mal Jakob, ich mache aus dir etwas Besonderes, ich lasse aus dir 12 Stämme hervorgehen. Dann bildet er das Volk Israel. Die Heilsgeschichte läuft weiter. Er nutzt Menschen, die sich ihm ergeben. Er nutzt Menschen, die ihn lieben, die ihn suchen. Er nutzt die ökonomischen Möglichkeiten, die finanziellen Möglichkeiten, die materiellen Möglichkeiten, die sich bieten. Und so baut er Stück für Stück im Laufe einer mehrtausendjährigen Heilsgeschichte. Er lässt ein Volk im Nahen Osten entstehen, ein außergewöhnliches Volk. Er bereitet dieses Volk vor, indem er die Propheten sendet und sagt, schaut mal, mein Volk, das und das habe ich vor, das werde ich mit euch eines Tages tun. Ich mache euch
zu einem ganz besonderen Volk und ich will aus euch den Heilsbringer kommen lassen. Und so plante Gott wie ein Ökonom systematisch über Jahrtausende Menschen, Ressourcen und Material und Finanzen ein, um ein bestimmtes Ziel im Laufe der Heilsgeschichte zu erreichen. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünden der Welt hinwegträgt. Versteht ihr, das liegt in diesem Begriff ökonomische heilsgeschichtliche Planung, von der Paulus hier redet. Und so reden wir von den Heilszeiten. In alten Brüderversammlungen wurde der Begriff der Haushaltungen verschiedener Haushalterschaften benutzt, um das Gleiche zu verdeutlichen. Und jetzt arbeitet Gott wieder weiter. Die Heilsgeschichte läuft ja noch weiter. Er plant immer noch wie ein Ökonom. Er sagt, Bärbel, glaubst du an Jesus? Komm mit, ich habe was mit dir vor. Isabel, deine Familie, ich habe was mit euch vor. Kommt ihr? Seid ihr bereit, mir zu dienen? Ich möchte euch an verschiedenen Ecken der Welt gebrauchen. Wo immer ich euch hinstelle, verkündigt das Evangelium, dass meine Gemeinde noch weiter wächst. Wir arbeiten mit in einem Superunternehmen. In einem Superunternehmen, das Gott in der Menschheitsgeschichte durchführt, mit dem Ziel, möglichst alle zu retten für sein ewiges Reich der Himmel. Und wenn wir es geschafft haben, wenn wir entrückt werden, dann werden wir unser Erbe einnehmen und wir werden ewig unsere Rente genießen und nie wieder Probleme und Kampf und Mühe haben. So sind auch wir, wenn wir Jesus haben als Gemeinde, eingebunden in dieses ökonomische Superprojekt Bau des Reiches Gottes, Sammlung von Menschen für die Ewigkeit. Und diesen Plan verfolgt Gott seit dem Sündenfall und den hatte er schon vorher im Kopf, weil er wusste, welchen Mist Adam und Eva tun würden mit verheerenden Folgen für die Menschheit. So haben wir also, Gott verfährt in der Geschichte wie ein wirtschaftlich denkender Ökonom. Gott verfolgt ein langfristiges Ziel nach einem zuvor festgesetzten Plan mit der Erde. Gott plant Mittelzeit, Menschenkräfte sinnvoll, zwecks Erreichung der Ziele ein. Die können von mir aus beim WEF machen, was sie wollen. Die können dieses digitale Superverse schaffen, wie sie wollen. Die können versuchen, uns zu digitalisieren und durch mRNA-Impfstoffe zu verändern und in das digitale Netz einzubauen. Die können machen, was sie wollen. Die Mächte dieser Welt können machen, was sie wollen. Und die Bibel sagt, Gott schaut da nur zu, er lächelt. Und eines Tages sagt er, jetzt meine Völker ist Schluss. Jetzt greife ich durch. Deshalb brauchen wir auch keine Angst zu haben. Es laufen Entwicklungen in dieser Welt hin zu einer neuen Weltordnung, zu einem satanisch-zentralistischen, totalitären Weltmachtsystem. Die Menschheit plant, die Völker, die Regierungen planen, die militärischen Kräfte sind angsterregend, was da passieren kann. Die Russen sollen ja, das ist wohl belegt, Unterwassertorpedos haben, die mit einer Geschwindigkeit von 200 Kilometern unaufhaltsam in 1000 Meter Tiefe auf eine Küste zufahren können, mit 100 Gigatonnen explodieren und Tsunamiwellen von mehreren hundert Metern lösen können. Das war ja die Drohung gegen England, als die NATO immer frecher wurde. Also da laufen Dinge, die machen Angst. Und wir haben aber einen Gott, der souverän über all diesen Dingen steht. Wir haben einen Gott, der sagt, ich habe meinen Plan, ihr Völker könnt machen, was ihr wollt. Souverän werde ich das durchsetzen, was ich will. Und alle, die sich widersetzen, werden gerichtet. Und alle, die mein Heil wollen, die sammle ich in das ewige Reich der Himmel. So plant Gott also auch die Weltgeschichte, die gegenwärtige Weltgeschichte, die uns in vielen Dingen Angst macht. Gott plant sie ganz genau ein. Es geschieht kein Zufall. Es geschieht nichts, was an seinem Willen, an seiner göttlichen Zulassung für eine gewisse Zeit vorbeigehen kann. Wir wollen noch einige Stellen aus dem Galaterbrief studieren, wo auch diese Heilszeiten sogar konkret genannt werden. Galater Kapitel 3, 16 bis 17.
Wir sagten ja, von dem griechischen Begriff Oikonomia leiten wir den Begriff Heilzeit ab oder den Begriff der Haushaltungen. Und im Galaterbrief wird sogar von verschiedenen Heilzeiten schon geredet. Die werden namentlich genannt. Und zwar Galater Kapitel 3, 16 bis 17 und 19. Vielleicht zwischendurch eine kleine Anekdote. Wir hatten einen alten Bibellehrer, der beherrschte mehrere antike Sprachen. Syrisch, Aramäisch, perfekt. Es war ein ganz Mann, der hatte einen ganz kleinen Kopf nur, war ein ganz kleiner Mann, der Abraham Meister hieß er. Aber der Mann war eine Kapazität. Und er erzählte mir folgende Geschichte: Er hätte mal mit dem Leiter eines christlichen fundamentalen theologischen Seminars gesprochen über Heilzeiten. Und da hätte der Leiter gesagt: Heilzeiten habe ich in der Bibel noch nicht gelesen. Und er sagte dann: Was ist der Mann dumm? Wieso ist der Leiter eines bekannten theologischen Seminars und hat nichts von Heilzeiten gehört? Kennt er seine Bibel nicht? Er kannte nämlich nicht das, was wir heute hier betrachten. Es gibt also diese Zeiten. Und jetzt lesen wir Galater 3, 16 bis 17. Einen Moment, ich bin im Epheser. Wir müssen zurück in den Galater 3, 16 bis 17. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen. Der eine Männliche aus Abraham sollte zwar einmal Isaak sein, aber dann der eine Männliche, der von ihm abstammte, Jesus von Nazareth. Es heißt nicht den Samen als von vielen, also es wird hier von einem Samen gesprochen, der ist Christus. Also so argumentiert Paulus. Und dann schreibt er weiter: Das sage ich aber, ein von Gott auf Christus hin zuvor bestätigt der Bund, ich sage das jetzt mal bewusst etwas anders, wird durch das 430 Jahre danach entstandene Gesetz nicht ungültig gemacht, sodass die Verheißung aufgehoben würde. Ich sprach ja von der Verschachtelung dieses Systems, was noch ein bisschen komplizierter ist. Hier spricht Paulus also von Verheißungen, die Abraham und den Stammvätern und den Erzvätern Israels und der Stämme gegeben wurden. Es ist die Zeit der Verheißung. Deshalb bezeichnen wir die auch. Dann spricht Paulus davon, 430 Jahre nach der Berufung Abrahams, als die ersten Verheißungen gegeben wurden, kam die Zeit des Gesetzes für Israel dazu. Da wurde das mosaische Gesetz erlassen. Und Paulus sagt als Jude, die Verheißungen wurden ja nun nicht ungültig gemacht durch das Gesetz, das erlassen wurde. Das Gesetz sollte dauern bis zu der Zeit, wo der Same käme, der Abraham bereits verheißen ist. Also auch wieder juristisch etwas kompliziert. Aber das bedeutet, hier spricht Paulus von der Zeit der Verheißung, dann von einer folgenden Zeit des Gesetzes ab dem Bundesschluss am Sinai. Und die Zeit des Gesetzes sollte dauern bis zu der Zeit, wo der Same kommt, der Abraham verheißen ist, Christus. Damit endet der alte Bund des Gesetzes in Christus. Wir lesen den Vers 19 aus dem gleichen Kapitel. Wozu nun das Gesetz? Der Übertretungen wegen wurde es hinzugefügt, bis der Same käme, dem die Verheißung der Väter Abraham gilt. Und es ist durch Engel übermittelt worden am Sinai durch die Hand eines Mittlers namens Mose, ergänze ich. Wozu also nun das Gesetz, fragt Juda als Paulus, als Schriftgelehrter. Er sagte, das Gesetz ist einfach der Verheißung noch draufgesetzt worden, noch aufgesattelt, zur Prüfung Israels. Dann lesen wir Kapitel 3, 24 bis 28. So ist also das Gesetz unser Zuchtmeister oder Pädagoge oder Lehrmeister geworden hin zu Christus, damit wir dann aus dem Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Zuchtmeister, sprich mosaischem Gesetz. Er redet ja als Jude zu Juden. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne, also an zu Juden Christen und Heiden Christen, das wäre besser formuliert. Denn ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die ihr in Christus hineingetauft seid, ihr habt Christus angezogen und jetzt gilt weder Jude noch Grieche. Da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau. Ihr seid alle eine neue Einheit in Christus, die Gemeinde. Also Paulus als Jude, der unter dem Gesetz herangezogen wurde und erzogen wurde, er schreibt also, bevor der Same kommen sollte, wurden wir alle aus Israel unter dem Gesetz eingeschlossen. Das Gesetz sollte dazu dienen, dass wir hinerzogen werden, vorbereitet werden für das Kommen des Messias, indem wir als Juden erkennen sollten, mein Gott, du bist so heilig. Niemand kann dein heiliges Gesetz halten. Bitte sende uns das Opfer, das du verheißen hast, den verheißenen Erlöser. Das war der Sinn des mosaischen Gesetzes für Israel, um dieses Volk vorzubereiten für das Kommen des Samens, des Männlichen. Und dann sagt Paulus, als er kam, endete für uns als Juden, die wir an diesen Männlichen gläubig wurden, den Messias aus Israel, endet die Zeit des Gesetzes. Und nun stehen wir unter der neuen Gesetzmäßigkeit des Glaubens und der Gnade, ohne dass wir uns bemühen müssen, das mosaische Gesetz verzweifelt zu halten, und wir können es sowieso nicht. Und das Schöne ist, auf einmal entsteht was Neues. Ist nicht mehr interessant, ob jemand Jude ist, ob jemand aus Brandenburg kommt oder aus dem Westerwald, ist alles nicht so wichtig. Jetzt ist auch nicht mehr wichtig, ob jemand männlich oder weiblich ist. Früher im Alten Testament nur Männer Israels, Könige und Priester. Jetzt auf einmal etwas ganz Neues. Eine Zusammenfassung von Männern und Frauen zu einer geistlichen Priesterschaft, zu einem geistlichen Königtum, die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Zeit der Gnade, die Zeit des Glaubens. So spricht Paulus also allein hier im Galaterbrief von verschiedenen Zeitabschnitten. Und wir lesen noch eine Stelle, Kapitel 4, Vers 4. Und ich stellte ja gerade eine provokante Frage, die stelle ich jetzt nochmal. Als die Zeit erfüllt war, das heißt nicht als der 24. Dezember kam, wurde er geboren, sondern was für eine Zeit war erfüllt, zum Abschluss maßgebracht worden, Plero-O, die Zeit des mosaischen Gesetzes, diese Zeit. Und Paulus sagt, als diese Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn, und jetzt was ganz Wichtiges, von einer Frau geboren, von einer Jüdin geboren, beschnitten am achten Tage, unter das Gesetz getan. Was bedeutet das? Wenn Jesus geboren wurde von einer Jüdin während der Zeit des mosaischen Gebundes und noch unter die Gesetzmäßigkeit des mosaischen Gesetzes getan, dann bedeutet dies, er lebte noch während der Zeit des mosaischen Bundes, er wirkte während der Gesetzmäßigkeit des mosaischen Bundes, und das schlägt sich in seiner Verkündigung nieder. Das ist eine ganz wichtige Sache. Die Zeit des Gesetzes endet nicht bei der Geburt des Messias, sie endet etwas später. Das werden wir aber besonders morgen behandeln, wenn es um die Zeit der Gemeinde des neuen Bundes geht. Also, Abraham um 2000 vor Christus empfing wichtige Verheißungen, Land, Volk, Segen, dein Sohn soll kommen, der eine Männliche wird kommen, das Königreich wird gebildet. Mit Abraham begann die Zeit der Verheißung. Aus Abraham und den anderen Erzvätern erwuchs das Volk Israel. Dann, 430 Jahre später, um 1550 vor Christus, empfing Israel zusätzlich das mosaische Gesetz nach der Erlösung aus Ägypten. Und mit dem Bundesschluss am Sinai begann für Israel die Zeit des mosaischen Gesetzes. Und zum Ende der Zeit des Gesetzes hin sandte Gott Jeschua, aber noch unter das Gesetz geboren, unter der Zeit des Gesetzes wirkend bis zu seinem Lebensende. Und dann fand ihn Christus in seinem Erlösungswerk und Handeln der alte Bund rechtsmäßig seinen Abschluss. Danach folgte die Zeit der Gemeinde aller Glaubenden aus Juden und Heiden. Die Zeit der Gemeinde. So benutzen wir den Ausdruck Heilszeit, um zu unterstreichen, dass Gott die Heilsgeschichte in ganz klare Abschnitte einteilt. Und wenn wir uns unsere Tabelle nochmal vor Augen halten mit den Heilszeiten, dann finden wir das hier eingearbeitet. Die Zeit, wie Gott mit den Heidenvölkern arbeitet, Unschuld, Gewissen, menschliche Obrigkeit. Die Zeit, wie Gott mit Israel handelt, die Zeit der Verheißung, die Zeit des Gesetzes. Dann kommt die Zeit der Gemeinde. Und wenn die Gemeinde entrückt ist, kommt die Zeit des Millenniums, des tausendjährigen Reiches, wo Gott seine Heilsgeschichte mit Israel zum Segen für alle Völker in dieser Welt zum Abschluss bringt, dass Eden wiederhergestellt wird und die Folgen des Sündenfalls in dieser Welt für immer beseitigt werden. Und am Ende des Millenniums kommt das große Abschlussgericht am großen weißen Thron und ein neuer Himmel, eine neue Erde für alle, die aus allen Zeiten der Heilsgeschichte, aus allen Völkern das Heil Gottes angenommen haben, unter den jeweiligen Bedingungen, die Gott in Bundesschlüssen vorher festgelegt hat. Wir bezeichnen diese Lehre, wir haben gerade schon kurz gesprochen mit der Mary, wir bezeichnen die Lehre von den Heilszeiten und Bundesschlüssen als sogenannten Dispensationalismus. Das ist ein theologischer Fachbegriff, der in brüderlich bibeltreuen Versammlungen der letzten Jahrhunderte so ein Begriff war. Wird leider in vielen Gemeinden heute nicht mehr gelehrt, diese Heilsgeschichte. Aber es ist die Lehre des sogenannten Dispensationalismus. Und dieser Begriff Dispensationalismus wird abgeleitet von dem lateinischen Begriff dispendere. Und eine Dispensation ist die amtliche Außerkraftsetzung eines bestehenden Rechtsverhältnisses und die Ersetzung des vorherigen Rechtes durch ein neu in Kraft gesetztes Recht. Das erleben wir in unserer Gesellschaft ständig. Am 23. September endet das gegenwärtige Infektionsschutzgesetz. Noch dürfen wir ohne Maske herumlaufen. Viele Zeitgenossen sind inzwischen so angepasst, dass sie im Gehorsam schon immer tragen, schon fast beim Duschen. Und dann endet eben die Freiheit am 23. September, die wir vorübergehend als Hafterleichterung zurzeit haben. Und jetzt wird ja neu verhandelt und unser Karlchen macht das sicher ganz gut. Entschuldigung, Herr Minister Lauterbach, macht das natürlich sehr gut. Und so wird am 23. September das bestehende Infektionsschutzgesetz außer Kraft gesetzt. Und dann warten wir mal, was dann kommt. Es wird lustiger wieder, wie im letzten Winter. Dann wird das bestehende Infektionsschutzgesetz ersetzt durch das neue Infektionsschutzgesetz. Also das erleben wir ständig. Unser Problem ist ja heute, dass transhumane Machteliten sich um das nationale Recht nicht mehr scheren. Und wenn der globale Pandemievertrag kommt, dann wird die WHO weisungsbefugt über den Nationalstaaten stehen. Und die haben nur noch zu tun und zu funktionieren, was die WHO und die UNO sagen. Wehe der Welt. Wenn das kommt, 2024 soll es ratifiziert werden vor einer UNO-Generalvollversammlung. Das ist ein Problem, das einfach bestehendes Recht ausgehebelt wird, durch Machteliten, außer Kraft gesetzt wird. Und damit die Völker entrechtet werden, ihre Freiheit beraubt werden. Aber eigentlich lief das bis jetzt nach dem Krieg, bis heute eigentlich relativ gut bei uns. Wir erlebten ständig Dispensation, eine Dispens des bestehenden Rechtes. In dem bestehendes Recht nach einer Zeit überarbeitet wurde, ist das noch aktuell, müssen wir uns umstellen, wird das alte Recht außer Kraft gesetzt, am 1. Januar so und so tritt das außer Kraft und dann wird das und das eingesetzt, was vorher im Bundestag beschlossen wurde. Das ist genau diese systematische Gesetzgebung, die eigentlich Rechtsstaaten auszeichnet, die es in Bananenrepubliken und in totalitären Systemen nicht gibt. Also, wir sagen, die Lehre von den Heilszeiten, abgeleitet von dem Begriff Dispendere, eine amtliche Außerkraftsetzung eines bestehenden Rechtsverhältnisses und die Ersetzung des vorherigen Rechtes durch neu in Kraft gesetztes Recht. Wir haben einige biblische Beispiele auch, die uns das noch verdeutlichen. Damit kommen wir auch jetzt langsam zum Schluss. Römer Kapitel 7, 1 bis 4. Römer Kapitel 7, 1 bis 4. Das ist nämlich ein ganz praktisches Beispiel einer rechtlichen Außerkraftsetzung und einer neuen rechtlichen Möglichkeit, die sich ergibt. Und das ist ein so schönes Beispiel aus dem Alten Testament, Römer Kapitel 7, die Verse 1 bis 4. Paulus schrieb ja diesen Brief an eine Gemeinde, die auch zum Großteil aus Judenchristen in Rom bestand. Und deshalb schreibt er Wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede ja mit Gesetzeskundigen, ihr kennt doch das Gesetz Mose, dass das Gesetz nur so lange über den Menschen herrscht, wie er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann stirbt, so ist sie von dem Gesetz des Mannes befreit. So wird sie nun bei Lebzeiten des Mannes eine Ehebrecherin genannt. Wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird, stirbt aber der Mann, so ist sie von dem Gesetz des Mannes, ergänze ich, frei, sodass sie keine Ehebrecherin mehr ist, wenn sie einem anderen Mann zu eigen wird. Also auch ihr, meine Brüder, die ihr seid im Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus, damit ihr einem anderen zu eigen seid, nämlich dem, der aus den Toten auferweckt worden ist, damit wir Gott Frucht bringen. Bitte, ich möchte niemanden anklagen. Manchem ist ja manches passiert, auch vor dem Gläubigwerden. Gott hat uns lieb. Er vergibt uns grundsätzlich alle unsere Sünden. Aber Paulus gebraucht hier ein Bild aus dem mosaischen Gesetz, um den Empfängern in Rom diese Wahrheit zu verdeutlichen. Früher standen wir unter einem anderen Gesetz. Kraftgesetzes waren wir gebunden. Kraftgesetzes ist die jüdische Frau gemäß dem Gesetz Mose an ihren Mann gebunden, solange sie lebt. Und da ist die Ehe eigentlich im ursprünglichen Sinne des Schöpfers unauflöslich, bis dass der Tod euch scheidet. Aber wie gesagt, Gott ist gnädig und er vergibt uns allen in Christus und wir dürfen die Dinge auch hinter uns lassen, ohne Last. Und dann sagt Paulus, wenn der Mann stirbt, wird infolge des Todesfalles des Mannes die Frau frei von dem Gesetz und der Gebundenheit unter dem mosaischen Ehegesetz. Und dann kann sie ein neues Rechtsverhältnis eingehen, ohne dass sie eine Ehebrecherin ist. Sie heiratet einen neuen Mann und tritt in ein neues Rechtsverhältnis ein. Und so sagt Paulus, so waren wir als Juden früher gebunden unter dem mosaischen Gesetz und wir kamen nicht daraus. Durch Todesfall erfolgt die Dispens. Durch Todesfall erfolgt die Lösung aus dem alten Rechtsverhältnis, sodass wir jetzt in Christus in ein neues Rechtsverhältnis eintreten konnten. Früher unter dem Gesetz Mose, oh, das war hart, dann starben wir in Christus für den alten Rechtszustand, in Christus gekreuzigt, in Christus von den Toten auferstanden, Tod für das Gesetz Mose, und nun dienen wir dem, den Gott aus den Toten auferweckt hat. Ein kleines Beispiel noch. Als mein Bruder starb mit 36 Jahren, eine Überdosis Heroin, er lebte ein Leben ganz anderer Art, er wollte Gott nicht. Er wechselte die Mädchen wie die Wäsche und pumpte sich voll mit Drogen. Er starb an einer Überdosis Heroin im Krankenhaus, was man ihm reingeschmuggelt hatte. Kurz danach kriegten wir einen Brief. Herr Windhöfel, Ihr Bruder hat noch so und so viel Schulden bei der und der Bank. Sie können gerne anfangen abzuzahlen. Oh. Dann habe ich gedacht, was machen wir denn jetzt? Ich bin sofort zu unserer Bank, unserer Hausbank vom Missionswerk, habe gefragt nach Rat. Ich hatte ja keine Ahnung. Er sagte, Sie müssen so schnell wie möglich eine Erbschaftsverzichtserklärung unterzeichnen. Wir hatten noch einen Tag Zeit. Die Frist lief ab. Ich habe sofort beim Amtsgericht angerufen, habe meine Mami, so sagte ich immer, solange sie lebte, Mami, wir müssen unbedingt zum Amtsgericht, die hat gar nicht verstanden, worum es ging, du kommst jetzt mit mir und du unterschreibst, was die dir da vorlegen. Und wirklich kurz vor 12 lief die Frist ab, haben wir 20 vor 12 die Erbschaftsverzichtserklärung unterzeichnet und damit waren wir raus. Und die Bank, die konnte uns nichts mehr, konnte die das Geld von meinem verstorbenen Bruder noch holen, nichts mehr zu holen. Da hat sogar der Kaiser von China das Recht verloren. Bei Todesfall erlischen alle Rechtsansprüche. Seid also schlau. Wenn ihr Erbschaftsfragen habt, guckt vorher mal genau auf die Konten, bevor ihr das unbedarft einfach so übernehmt. Also ist eine ganz wichtige Sache, sonst hängt ihr mit drin. Also, im Todesfall erlöschen die Rechtsansprüche. Und so sagt Paulus das gleiche Bild in der jüdischen Ehe. Im Todesfall erlöschen die Rechtsansprüche. Und so ist der Rechtsanspruch des mosaischen Gesetzes, und der heißt, halte das Gesetz, das und das und das und das und das und das, und wenn du es nicht hältst, wenn du nur eins bist, bist du des Todes.
halte das Gesetz. Und Paulus sagt, ich habe mich bemüht als Schriftgelehrter, ich bin verzweifelt, ich schaffe das nicht, Römer 7. Und dann die befreiende Erfahrung, ich bin in Christus gekreuzigt, gestorben und auferstanden, ich bin frei von den Rechtsansprüchen des mosaischen Gesetzes, Tod und Fluch, weil niemand es halten kann. Und jetzt habe ich Christus. Und so spricht die Bibel von diesen Rechtsverhältnissen, von dem Auflösen und Neueingehen von Rechtsverhältnissen. Und jetzt wirklich die letzten Gedanken, Römer Kapitel 10, noch den Vers 4, Römer Kapitel 10, Vers 4. Denn Christus ist das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Also in Christus endet das mosaische Gesetz für jeden Juden, der unter dem mosaischen Gesetz war, der glaubt, er wird befreit von dem mosaischen Gesetz und seinen unerfüllbaren Forderungen. Jetzt die allerletzte Stelle, und damit sind wir auch sogar früher fertig, als ich dem Koch gesagt habe. Wir lesen noch eben, der Martin, genau, Hebräer Kapitel 8, die Verse 8 bis 13, und damit schließen wir Hebräer Kapitel 8. Ihr müsst auch mal den Hebräerbrief lesen, da geht es Kapitel 8, 9, 10 um die gleiche Thematik. Jüdisch-scharfsinniges Denken. Hebräer Kapitel 8, ich lese die Verse 8 bis 13, eigentlich wesentlich jetzt ohne Kommentar, weil wir den Text später nochmal behandeln. Da heißt es, er tadelt sie, Israel, doch, indem er zu ihnen spricht, Prophet Jeremia, kommen wir später noch zu, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Hause Israel und dem Hause Juda einen neuen Bund und Heilsvertrag abschließen werde, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten zu führen, denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben und ich ließ sie einfach laufen, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben. Ich will es in ihre Herzen schreiben, in ihren Sinn. Ich will ihr Gott sein und sie sollen dann wirklich mein Volk sein. Es wird dann keiner mehr seinen Nächsten lehren und auffordern, Mensch, erkenn doch jetzt endlich den Herrn. Denn sie werden mich alle erkennen, vom Kleinsten bis zum Größten. Denn ich werde gnädig sein gegen ihre Ungerechtigkeiten und ihre Sünden und ihre Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Indem er also sagt oder sagte durch Jeremia, das ist ein Zitat aus Jeremia, einen neuen Bund, hat er den alten Bund für veraltet erklärt. Was aber veraltet ist und sich überlebt hat, das wird durch Dispens bald verschwinden. So schreibt also auch der Verfasser des Hebräerbriefes. Israel stand unter dem Gesetz Mose. Sie haben es allerdings nie gehalten. Sie haben den Bund ständig nur gebrochen. Und so sagte Gott schon zu Jeremia, das werden wir dann auch morgen besonders behandeln, eines Tages werde ich den alten Bund auflösen und ich werde ihn ersetzen durch einen neuen Bund, wie ich ihn in Jeremia und Hesekiel verheiße. So haben wir also verschiedene Bibelstellen, damit sind wir am Ende, die uns ganz klar zeigen, dass Gott wirklich, erster Vortrag, sehr unterschiedlich handelt mit den Nationen, mit Israel, mit der Gemeinde, dass er tatsächlich die Heilsgeschichte, so wie wir es in der Grafik auch eingearbeitet haben, in 7 verschiedene Abschnitte einteilt, die sogar namentlich genannt werden, sodass wir diese Begriffe in die Tabelle eingearbeitet haben. Und wenn wir dieses System verstehen, dann haben wir das Grundgerüst im Kopf, mit dem wir jetzt einzelne Bibeltexte richtig analysieren und richtig auslegen können. Und das werden wir dann sehen, wenn wir die einzelnen Bundesschlüsse dann ab heute Nachmittag durchgehen. Und das Tollste kommt morgen. Die Zeit des neuen Bundes, die Zeit des Königreiches. Und am Montag wollen wir noch ein bisschen das praktisch üben, wie man Bibeltexte konkret angehen kann. Und auch das Thema Evangelien, alter Bund oder neuer Bund, auch das werden wir dann noch ausführlich am Montagmorgen behandeln. Also lohnt sich noch vorbeizukommen. Ausflug können wir danach immer noch machen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss und Mittagessen.